Die Wohnimmobilie, das ist ja nicht der Rendite-Kicker, sondern es ist ja einfach ein stabiles Investment in seinem Portfolio. Bekommt man jetzt auch irgendwo bei einer 3,75, 4% irgendwo als Cash-on-Cash-Rendite dargestellt. Und ich denke, das ist auch marktadäquat. Wer mehr verspricht, da möchte ich die DCFs einfach mal gerne sehen. Sie können nicht wie ein Albatros da reinfliegen, sagen, top, ich mache jetzt hier 4%, ja, mit Wohnen. Und das Property Management macht alles, das Facility Management macht alles. Das fällt ihnen voll auf die Füße. Deswegen sollte jeder da bleiben, was er kann. Und jemand, der nur Commercial gemacht hat, wird nicht von den Prozessen her in der Lage sein, das ist meine Behauptung, die Wohnthemen in den Griff zu bekommen. Jetzt meinen vielleicht welche, oh, den Mund ziemlich voll oder was auch immer. Ja, damit kann ich leben, weil am Ende muss gezeigt werden, dass man es kann.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Man kann nicht einfach reinsurfen und sagen, ich mache hier jetzt mal Revitalisierung. Blödsinn sei das, weil eine sehr komplexe Sache. Dominik Barton spricht wieder Klartext und krönt sich mit diesem Podcast zum Superstammgast. Der Chef des vollintegrierten, familiengeführten, bundesweit tätigen Immobilieninvestmenthauses Barton Group hat aber noch andere Themen parat. Seine Expertise sind Wohnimmobilien, die nicht Renditekicker, sondern ein stabiles und vor allem langfristiges Investment sein sollen. In der Breite sieht er noch keinen angesprungenen Motor für den Transaktionsmarkt. Institutionelle Investoren und Family Offices befinden sich noch in einer Orientierungsphase. Dominik Barton sagt aber auch, wer investieren will, sollte das jetzt tun. Es geht um 35 Jahre Erfahrung, um das weltweite Geschäft mit Filteranlagen, dem Ursprung des Familienunternehmens. Und von da zur Lage der Wirtschaft. Balance dürfe eben nicht über Work stehen. Engagement sei wichtig. Für den Immobilienbereich fordert er vernünftiges ESG-Investment. In die Tasche lügen bringe da gar nichts. Das alles wie immer sehr prägnant formuliert und durchdacht. Deshalb jetzt ganz schnell rein in den Podcast mit Dominik Barton. Viel Spaß! Immobilieros Podcast heute in einem sehr sonnigen Bonn. Und dann wissen alle, die den Podcast regelmäßig hören, wo ich bin. Mir gegenüber sitzt Dominik Barton, der Gast, der am häufigsten jetzt da war. Sie haben alle hinter sich gelassen. Hallo.
Hallo. Herzlich willkommen im schönen Bonn, Frau Wagner. Freut mich, dass wir einen neuen Podcast zusammen haben.
So, und wie immer wollen wir uns ja auf die Suche begeben, wie ist gerade so die Stimmung? Jetzt habe ich mir nochmal die alten Podcasts angeguckt. Am Ende unseres letzten Podcastes haben Sie mir entgegengerufen, was für ein Unsinn. Da kursierten gerade diese ganzen Sprüche, back in heaven 27. Gibt es mal mittlerweile einen Spruch, den Sie gern mögen von den ganzen Sprüchen?
Nee, ich bleib bei meiner Haltung. Ich habe damals gesagt, das ist Unsinn und so ist es auch. Was helfen uns Sprüche? Wir müssen mit der Situation umgehen. Wir müssen hart dran arbeiten. Wir müssen die Unternehmen zukunftsfähig machen. Und das ist doch unser gemeinsames Ziel, was wir als Unternehmenslenker jeden Tag verfolgen. Und ein Spruch ist halt nur ein Spruch und muntert mich nicht auf. Wobei, mich muss man nicht aufmuntern. Wir sind gut positioniert und arbeiten jeden Tag erfolgreich in den Portfolien.
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. So, im letzten Podcast, das war im Juli, glaube ich, also war im Sommer irgendwann, 2024, haben Sie gesagt, die Immobilien und deren Werte sind ja da. Auf einer Skala von 1 bis 10, also von fast nicht bis sehr, wie optimistisch sind Sie denn jetzt?
Die Immobilien sind weiterhin da. Ja, da hat sich nichts dran geändert. Wie ich auch damals gesagt habe, sind die Bewertungen, haben sich dem Marktumfeld angepasst. Und was wir jetzt sehen, zumindest im Wohnbereich, weil wir ja fast ausschließlich Wohnen machen, sehe ich einfach, dass wir zumindest eine Bodenbildung erreicht haben, dass die Objekte von der Bewertung her, zumindest bei uns, was jetzt bei anderen ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber wir haben natürlich viel auch in den Objekten gearbeitet, viel investiert und die Gutachter haben das auch entsprechend gewürdigt. Natürlich gab es auch gewisse Abwertungen, aber Das sind Abwertungen, die man vorweg auch im Grunde nach eingepreist hat, aufgrund dieser Marktsituation. Und von daher möchte ich das gar nicht mit einer Marktskala von 1 bis 5 bewerten. Kann ich auch nicht. Ich kann nur sagen, wir gehen jetzt davon aus, dass es eine Seitwärtsbewegung geht und dass wir, wenn jetzt auch die Zinsentwicklung kommt und auch, ich sag mal, der Fokus auf das Thema Wohnen wieder weiter zunimmt, dass wir in der Zukunft eine gewisse Tendenz Richtung Norden wieder sehen werden. Es wird nicht mehr so sein, dass wir exorbitante Zuschläge auf den Werten der Immobilien sehen. Wo soll die herkommen? Ja, aber wenn man konsequent in der Immobilie arbeitet, die Upside-Potenziale hebt, die Mieten auch sozial adäquat weiterentwickelt, in die Immobilien investiert, so wie wir das auch machen, langfristig hält eine Immobilie, und das ist ja auch das Thema, hält man nicht zwei Tage, um das mal überspitzt zu sagen, sondern es ist ein langfristiges Investment. Und dann rechnet sich auch eine Immobilie, und deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten oder auch Jahren wieder eine positivere Entwicklung im Wohnimmobilienmarkt sehen werden.
Langfristiges Halten. Seit unserem ersten Podcast, das ist wie so ein Mantra, was Sie vor sich hertragen. Es gab ja nun im letzten Jahr sehr, sehr wenig Transaktionen. Die Zahlen sind nochmal sehr gefallen, sogar im 10-Jahres-Durchschnitt. Da sagten Sie auch, ich sehe keinen Markt. Was sehen Sie denn jetzt hinsichtlich Transaktionen? Also Angebot ist wahrscheinlich da und kommt alle paar Tage wieder in neuer Runde auf Ihren Tisch, oder wie sieht's aus?
Ja, wir haben ja einmal die Woche ein Transaktionsmeeting, wo wir unseren Transaktionsleiter, wo der uns die entsprechenden Immobilienopportunitäten vorstellt. Das ist ein Neubau, ja, den sehen wir, es ist auch Bestand. Aber wir sehen tatsächlich im Moment noch nicht die Transaktion. Das heißt, die Marktbildung ist noch nicht in der Tiefe da. Natürlich gab es große Deals, hat jeder in der Presse verfolgen können. Das ist auch für den Markt gut gewesen, dass wieder Bewegung reinkommt. Aber in der Breite, in der Tiefe sehen wir noch nicht, dass der Motor so angesprungen ist. Und das ist auch meines Erachtens nach, liegt darin begründet, dass die institutionellen Investoren, für die wir maßgeblich arbeiten, aber auch die Family Offices, die uns ihr Vertrauen schenken, noch in der Orientierungsphase sich befinden. Ja, was wir merken ist im Grunde nach, dass man jetzt mal abklopft, ist das Marktmomentum das Richtige, um jetzt einzusteigen? Stichwort antizyklisch. Da habe ich eine klare Meinung. Ja. Ja, also es ist im Grunde nach, man kann jetzt langsam wieder sich mit dem Gedanken beschäftigen zu investieren, auch im Hinblick darauf, was ich gerade sagte, dass der Markt auch ein Stück weit wieder kommen wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber noch nicht die Vielzahl an Transaktionen, und auch die Masse an Investments verglichen von vor ein paar Jahren ist nicht da, aber es ist eine gesunde Basis, auf der man aufbauen kann. Und wir sehen einige Objekte, die sehr spannend sind, wo wir aber auch selber als Haus noch nicht zuschlagen, wo wir noch nicht investieren. Aber ich gehe davon aus, in den nächsten Monaten wird sich das ändern, wenn wir auch unsere neuen Mandate dann entsprechend aufgesetzt haben, um zu investieren.
Das liegt an den Faktoren. Also sind die noch nicht so gut, dass jetzt auch die Institutionellen sich ein bisschen zurückhalten, weil Sie jetzt auch sagen, wir schlagen jetzt noch nicht zu. Das hängt jetzt wahrscheinlich auch an den Mandaten, oder liegt es auch am Preis?
Ich würde mal sagen, der Preis ist schon gut runtergekommen im Vergleich von vor ein paar Jahren. Auf der anderen Seite, ich sprach ja gerade von der Orientierungsphase. Ja, jetzt auch tatsächlich schon zuzugreifen, da sind wir noch einen Schritt von entfernt. Wir beobachten den Markt, wobei wir seit einiger Zeit nur eine Seitwärtsbewegung im Pricing sehen. Es gibt die Möglichkeit, auch bei den Preisen ein Stück weit nachzuverhandeln. Aber die sind jetzt eigentlich auch auf einem Niveau, wo man sagt, die Immobilie mit die Wohnimmobilie. Es ist ja nicht der Rendite-Kicker, sondern es ist ja einfach ein stabiles Investment in seinem Portfolio, bekommt man jetzt auch irgendwo bei einer 3,75, 4% irgendwo als Cash-on-Cash-Rendite dargestellt. Und ich denke, das ist auch marktadäquat. Wer mehr verspricht, da möchte ich die DCFs einfach mal gerne sehen. Ich glaube, die werden sich genauso wenig wie bewahrheiten wie andere, die in der Vergangenheit hochgerechnet haben, weil auch ein Neubau hat ein gewisses Limit an Preissteigerung, an Mietpreissteigerung, und irgendwann ist ein Neubau auch ein Altbau und man muss investieren, ja, und das muss man auch im DCF oder in diesen in den Renditekalkulationen seriös abbilden.
Da höre ich aber schon raus, dass Sie auch auf dem Markt Player sehen, die mehr versprechen.
Weiß ich nicht. Da muss jeder sein Glück selber suchen. Wir kümmern uns, und das haben wir noch nie gemacht, um andere, sondern wir kümmern uns um uns selbst. Und wir sind jetzt 35 Jahre auf dem Markt und haben bis dato die Berechnungen so konservativ gerechnet, dass sie auch durch Krisen gekommen sind. Also von daher muss jeder für sich selber entscheiden, wie er berechnet und wie er, welche Annahmen er trifft. Ist nicht mein Ding.
Apropos 35 Jahre am Markt, wir hatten es ganz kurz in unserem Vorgespräch. Da sagten Sie, gewohnt wird immer, und ich sagte darauf, gegessen wird immer. Dann sagten Sie, wenn man gut kocht, kommen die Leute. Jetzt gibt es ja aber, lassen Sie uns mal kurz auf die anderen Asset-Klassen mal so einen Ausflug machen. Das ist ja auch so ein bisschen Tradition in unserem Podcast. Der Office-Markt liegt brach. Wie schätzen Sie Office und auch andere Asset-Klassen ein?
Also ich bin davon durchaus überzeugt, dass der Office-Markt in richtig, richtig guten Lagen auch weiter seine Abnehmer finden wird. Ob das Thema Homeoffice, man sieht ja bestimmte Tendenzen, ob das nachhaltig so bleiben wird, glaube ich eher weniger dran. Ich glaube, auch da wird es eine Veränderung geben. Das heißt also, Objekte, die von großen Unternehmen oder auch Mittelständlern angemietet werden, das wird weiterhin funktionieren, wenn der Mietpreis entsprechend adäquat ist und man nicht einfach das Thema overstretcht. Die B-Lagen und C-Lagen halte ich aus Büros 70er, 80er, 90er Jahre, glaube ich, wenn man da nicht massiv investiert, halte ich für nicht mehr vermietbar. Zumindest nicht in der Form. Und das zeigt sich ja auch der aktuelle Markt, ne? Also ich glaube schon, dass man in richtig guten Lagen top vermieten kann. B, C-Lagen werden mit Riesenabschlägen entsprechend platziert, damit man überhaupt einen Mieter findet. Und dann ist die Frage, ob man einen findet, ne?
Jetzt erleben wir ja gerade geopolitisch ein sehr großes Spannungsfeld. Ich würde jetzt mal die Wirtschaft nehmen, die massiv schwächelt, und vielleicht ist es auch schon ein bisschen mehr als Schwächeln, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt. Wenn man auf die Autobranche schaut, sieht auch nicht gut aus, Autozulieferer. Das merken jetzt zum Beispiel auch die Logistiker. Vermietung ist natürlich teilweise auch schwer, und es werden auch nicht mehr alle Preise bezahlt. Sie sind ja auch Experte für Wirtschaft. Sie haben mir vorhin auch gerade noch mal erzählt, dass ja Ihr Unternehmen auch daher kommt und sich erst später auf Immobilien spezialisiert hat. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Sehr differenziert, sagen wir es mal so. Erstmal vielen Dank, dass Sie auch den Ausflug ein Stück weit in unsere Historie gemacht haben, Frau Wagner. Wir kommen ja aus dem Filteranlagenbereich, durch meinen Großvater begründet, Ende der 80er Jahre. Das war auch so die Basis unseres Familienunternehmens, unseres Family Offices. Und wir haben ja zwei Bereiche. Schwerpunkt Real Estate, Wohnen, Deutschland. Ganz groß. Dann hat unser Familienunternehmen noch einen zweiten Bereich. Da sind wir im Filteranlagenbereich tätig. Wasserfiltration, das weltweit. Ist auch ein eigenes Management installiert, die sich darum kümmern. Und da sind wir ja ganz, ganz eng dran an dem Thema deutsche Wirtschaft vor allem. Und ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Die Energiepreise haben vielen Unternehmen das Genick gebrochen. Die aktuelle Situation, die Nachfrage in Deutschland, und das merken wir auch als Zulieferer. Wir sind Gott sei Dank nicht nur im Automobilbereich zuständig oder für tätig, sondern haben auch Kraftwerke und Kläranlagen und Nahrungsmittelhersteller. Da funktioniert das noch ganz gut, oder Chemiekonzerne. Aber wir brauchen ein Umdenken in Deutschland. Und das habe ich ja auch schon mal gesagt. Wir müssen weg aus dieser Komfortzone hin wieder oder dahin, was uns ausgemacht hat die letzten Jahrzehnte, nämlich an die Schmerzgrenze gehen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht viele Freunde, die ich mir damit erarbeite, aber diese Work-Life-Balance, ja, ist wichtig, aber die Balance darf nicht über Work stehen. Ja, und das sind für mich die wesentlichen Punkte, damit wir auch da aus dieser Rezession wieder rauskommen. Energie ist das eine Thema, aber auch selber wieder, und da gibt es auch viele, viele gute Beispiele, auch die junge Generation. Wir haben hier viele Auszubildende, wir haben viele duale Studien, die ziehen mit, die machen, die tun. Aber derjenige, der als ersten Satz im Work-Life-Bereich mit mir spricht bei einer Bewerbung, der ist halt nichts für uns. Persönlich können andere anders sehen. Aber ich glaube, und davon bin ich auch wirklich überzeugt, wir brauchen ein Umdenken in Deutschland. Und das Umdenken führt dazu, dass wir auch da wieder unsere Stärke zeigen, nämlich Engineering, Leistungsbereitschaft, aber auch die Rahmenbedingungen müssen stehen. Dieses Ganze, jeder spricht ja von Verwaltungsapparaten und so weiter, ja, das muss runter reduziert werden, aber die Grundparameter müssen stimmen. Wir müssen günstiger produzieren auf der einen Seite und wir müssen auch dann in der Lage sein, wenn es den Unternehmen gut geht, gute Gehälter zu zahlen. Und damit komme ich wieder zur Real Estate. Wenn es den Unternehmen gut geht, dann werden sie auch mehr Büros, dann werden sie wieder mehr Mitarbeiter einstellen. Und die Unternehmen sind auch in der Lage, bessere Gehälter zu zahlen, sodass man auch da diesen durchaus, und das bleibt uns ja allen nicht verborgen, hohen Mietpreisansätze im Wohnen, dass man dann auch wieder mehr in der Lage ist, dieses zu bewerkstelligen. Als eine normale Familie, die dann zwei Verdiener, zwei Kinder, die müssen sich im Moment dann auch im Grunde nach bemühen, die Mieten zu bezahlen. Gerade in den A-Städten und A-Lagen, gerade im Neubau, was ja teuer ist, aber es wird nun mal so teuer gebaut. Ja, und Sie sprachen gerade von dem Thema Revitalisierung im Bestand. Ja, ja, aber einer muss ja dann am Ende das auch bezahlen. Und das wird dann über die Miete umgelegt, wenn das einen Neubaucharakter hat. Also wir befinden uns in so einem Spannungsdreieck, das muss einfach mal durchschlagen werden. Und da sind viele Faktoren, einige habe ich gerade genannt, wo wir uns selber einmal zusammenreißen müssen und nach vorne blicken müssen. Und dann wird es uns auch gelingen, diese wirtschaftliche Talsohle zu durchschreiten. Aber nochmal, die Rahmenbedingungen müssen politisch gesetzt werden, sonst kann sich jeder bemühen, dann kommt er keinen Schritt weiter.
Mhm. Gut, das war jetzt nicht ganz so positiv. Lassen Sie uns wieder zum Wohnen kommen.
Ach, ich fand das jetzt doch nicht so also positiv. Ich sag mal, wenn man den Blick hat nach vorne und sagt, wenn wir uns gemeinsam an einem Ziel entlang arbeiten und haben die Möglichkeit, auch Ziele zu erreichen, ist das doch sehr positiv vorangegangen.
Ja, aber sagt man zwar nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ich habe erst mit Jan Dütten von Asida einen Podcast gemacht, der sagte, in Amerika gibt es genauso eine Büromarktkrise wie hier. Da wird sich einmal geschüttelt, wird gesagt, okay, ich habe Geld verloren und dann geht's nach vorne weiter. Der Deutsche, also hier zieht sich die Krise auch so ein bisschen wie Kaugummi und alle gucken nach hinten.
Deswegen sage ich ja, nach vorne gucken.
Aber ich glaube, also wie soll denn der gordische Knoten zerschlagen werden? Das ist
nochmal, die amerikanische Mentalität heißt hinterlassen, nach vorne gucken. Und so müssen wir auch agieren. Was vergangen ist, vergangen. Das können wir nicht mehr ändern. Wir müssen gemeinsam die Zukunft gestalten. Und das geht nur, wenn wir uns darauf besinnen, was wir können.
Okay, gut.
Das ist sehr positiv.
Ja, sehr positiv. Und Sie können wohnen. So, und schon haben wir super Überleitung.
Genau, wir können wohnen.
Sie haben vorhin schon mal kurz angesprochen, Sie haben im Bestand gearbeitet, da viel gemacht. Das geht dann auch teilweise über natürlich Mieterhöhungen. Wir hatten es jetzt auch gerade wieder, die hohen Mieten. Das ist ja jetzt auch nicht immer was Schönes. Also sagen dann die Mieter, hey, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, neue Fenster oder ich habe hier irgendwas Schönes, freue ich mich, dass ich mehr Miete zahle. So ist es ja wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, also so pauschal kann man das tatsächlich nicht darlegen, weil ich sprach ja davon Full Furbishment. Also wenn wir ein Objekt komplett auf Neubaustandard revitalisieren, wie das so schön heißt, dann sind natürlich auch extreme Investitionen zu tätigen. Und diese extremen Investitionen müssen entsprechend dann auch sich refinanzieren. Dann haben sie Neubaucharakter. Wenn sie im Bestand sind und man punktuell investiert, gibt es ja die Umlage und die ist ja auch ein Stück weit gedeckelt, sodass sie jetzt nicht exorbitant Mieterhöhungen umsetzen können, sondern man muss dann gezielt überlegen, auch ESG-konform, neue Heizungen, vielleicht neue Fenster und dann hält sich das auch im Rahmen. Das ist jetzt auch wieder Interpretation. Was ist im Rahmen, aber so, dass man das auch ein Stück weit auf die Mieter umlegen muss und kann, weil wir investieren und arbeiten für unsere institutionellen Anleger. Am Ende müssen wir entsprechende Rendite erwirtschaften. Und wenn wir investieren, muss das einmal die Substanz des Gebäudes verbessern und auf der anderen Seite auch entsprechende Rendite bringen. Aber das auch in unseren Beständen ein Stück weit mit der Brille der Sozialadäquatität. Das heißt, wir müssen sozial adäquat arbeiten. Und unsere Bestände sind ja dann auch, klar haben wir Neubau, aber auch einen großen Teil am Bestand. Und wenn man dann die Mieten entsprechend entwickelt, funktioniert das in der Regel auch.
Aber es freut sich doch trotzdem keiner drüber, oder?
Ja.
Oder haben Sie da keine negativen Erfahrungen?
Na klar, wenn die Butter auf 4 Euro geht, freuen Sie sich ja auch nicht. Ich mich auch nicht. Ne? Also das ist klar, das ist vielleicht ist auch das falsche Beispiel, um das zu vergleichen. Aber am Ende wollen die Mieter ja vernünftige Wohnungen, vernünftige Substanz, vernünftige Häuser. Und das ist unsere Aufgabe, das auch ein Stück weit herzustellen. Und dann muss man auch da sehen, wie die Investition sich refinanziert. Aber bis jetzt, zumindest ist es mir nicht bekannt, dass wenn wir in den Beständen investieren und die Mieter sind zufrieden, dass es da jetzt große Alarmbewegungen gibt, sondern das wird dann auch ein Stück weit hingenommen.
Okay.
Ja. Weil man sieht, es wurde was gemacht.
Ja. Und wie sind die Mieter, was jetzt, also in der Branche nennen wir es ja immer ESG. Bei Bürovermietern hört man immer, dass die potenziellen Mieter danach fragen. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Große Unternehmen müssen ja auch. Wie erleben Sie das bei den Mietern? Sind die daran interessiert? Spielt das für die eine Rolle?
Ja, also das Thema ESG bei Mietern, vielleicht punktuell. Im Grunde nach geht es den Mietern darum, ein Zuhause zu finden, eine ordentliche Wohnung zu haben, eine ordentliche Lage. Und wenn dann durch das Thema ESG im Neubau die Nebenkosten vielleicht ein Stück weit gedrückt werden, dann freuen die sich. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Netto-Kaltmiete, die dagegen steht. Wir sind auf fast voll vermietet in unseren Beständen. Ja, und von daher spielt das Thema ESG für die Mieter jetzt, meine ich, nicht die übergeordnete Rolle. Für uns als Haus müssen wir auch darauf achten. ESG darf nicht über allem stehen, ja, sondern wir müssen halt schauen, dass wir mit den liquiden Mitteln, die wir haben, vernünftig in den Bestand investieren. Und da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, in Lagen, wo man auch die Refinanzierung, ich komme immer wieder drauf, nicht dargestellt bekommt, da ist es sehr schwierig, ein ESG-konformes Objekt zu sanieren und zu revitalisieren. Das bekommt man nicht finanziert. Also muss man genau und gezielt schauen, wo kann man reingehen, wo kann man die Objekte auf einen vernünftigen Investitionspfad bringen.
Mhm. Und was macht man dann, wo sich's nicht lohnt,
ja,
wo sich nicht refinanziert?
Fenster vielleicht mal, also punktuell investieren. Wir haben Objekte in der Nähe von Düsseldorf, da haben wir Fenster neu, Heizung neu, damit den ESG-Score ein Stück weit verbessert, aber da können wir keine Vollsanierung machen. Das funktioniert einfach nicht. Da darf man sich auch nicht in die eigene Tasche lügen, sondern da muss man schauen, dass man wirklich auch im Sinne dann der Mieter, aber auch im Sinne unserer Investoren punktgenau investiert.
Mhm. Apropos in die Tasche lügen. Sie haben einen Kommentar, ich glaube, es war in der Immobilienzeitung, gehabt mit einer für mich sehr schönen Überschrift. Wohnfondsmanager kann nicht jeder.
Ja, das stimmt auch.
Warum denn nicht?
Ja, also. Und ich bin der Letzte, der irgendjemand irgendwelche Kompetenz abspricht. Ganz im Gegenteil. Ja, ich finde, jeder soll seine Themen, wenn er sie kann, auch umsetzen. Aber was man so im Markt mal wieder beobachtet, ist ja irgendwo so eine gallertartige Masse, die immer wieder so ein bisschen anfängt zu changieren. Was meine ich damit? Dass diejenigen, die erst Büro gemacht haben, Commercial, sich jetzt auf Wohnen stürzen. Das sind Themen, die kann man nicht vergleichen. Ja, der Tower, ja, der im Grunde nach eine 10, 15, 20 Mieter hat, die müssen eng betreut werden. Das ist ein ganz anderes Mindset der Mieter, als wenn ich ein granulares Wohnen habe in der Wohnanlage mit 500 Mietern, die vielleicht noch, ich sag mal, verschiedene soziale Hintergründe haben, verschieden dann Ansprüche stellen, Maintenance. Es müssen die Prozesse auf Wohnen abgestellt werden. Das heißt, man hat hier kleinteiligste Themen wie Wasserhahn tropft oder der Parkett in der Wohnung oder das Laminat oder PVC muss ausgetauscht werden. Ja, Sie haben ganz viele Anfragen, Sie haben einen ganz anderen Motor, um da Ihnen nochmal einen Einblick zu geben. Wir haben zigtausende, 650.000 Buchungen im Accounting. Ja? Wir haben Einzelbuchungen, wir haben 3.500 Schadensmeldungen, ja, die bearbeitet werden müssen. Sie brauchen einen Riesenapparat. Sie müssen das Asset Property Facility Management integrieren. Deswegen sind wir hier voll integriert, um Schnittstellen zu vermeiden. Sie können nicht wie ein Albatros da reinfliegen, sagen, top, ich mache jetzt hier 4%, ja, mit Wohnen und das Property Management macht alles, das Facility Management macht alles, das fällt Ihnen voll auf die Füße. Und wer das behauptet, der hat das Wohnen nicht verstanden. Weil das Wohnen, und wie gesagt, ich wiederhole mich da an der Stelle, 35 Jahre Wohnen heißt auch 35 Jahre Erfahrung mit verschiedenen Mietern, mit verschiedenen Prozessen. Sie müssen auch die Gesetzmäßigkeiten und die Gesetzgebung im Auge haben. Sie müssen das Thema Mietpreisbremse vor Augen haben. Sie müssen bei der Vermietung, sind ganz andere Mietverträge. Das sind ja Mietverträge für Wohnen. Das sind ja ganz andere, als ich schließe 10 Jahre lang mit einem großen DAX-Konzern ab. Und deswegen sollte jeder da bleiben, was er kann. Und jemand, der nur Commercial gemacht hat, wird nicht von den Prozessen her in der Lage sein, das ist meine Behauptung, die Wohnthemen in den Griff zu bekommen. Jetzt meinen vielleicht welche, oh, der nimmt den Mund ziemlich voll oder was auch immer. Ja, damit kann ich leben, weil am Ende muss gezeigt werden, dass man es kann. Und auch im Sinne der Anleger. Und da sollte man genau prüfen, mit wem man welche Verbindung eingeht.
Für dieses Statement bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar. Ich würde jetzt mal noch so einen draufsetzen. Es gibt ja sehr viele, die sich ausschließlich mit Neubau beschäftigt haben und die jetzt sagen, ich revitalisiere. Genauso wie jetzt ganz viele Projektentwickler plötzlich zu Service-Developern werden, wo sich mir ja auch immer so ein bisschen die Frage stellt, wo kommt denn jetzt plötzlich die Kompetenz her? Beobachten Sie das auch? Das ist ja jetzt eher so eine Beobachtung.
Die Developer, glaube ich, Service Development und auf das eigene Buch ist, die Kompetenz haben die ja im Haus. Ne? Also das würde ich gar nicht denen absprechen wollen, ist halt ein ganz anderer Schnack. Also,
die meisten kümmern sich ja um in Schieflage geratene Projekte, wenn man dann die Bedienungsanleitung sozusagen liest. Und das ist ja dann schon wieder was anderes als der Neubau, den Sie vorher gemacht haben.
Ja, die Bedienungsanleitung muss man auch dann verstehen, ne? Am Ende. Und wenn genug Kapital da ist, genug Liquidität, glaube ich schon, dass, und das haben ja viele Projektentwickler gezeigt, die noch da sind, dass es können. Ja, und es haben ja auch einige Asset Manager gezeigt, die jetzt noch auf dem Markt sind, dass es können. Andere haben sich Asset Under Management mäßig aufgeblasen und sind jetzt nie mehr da. Ja, also es kommt immer darauf an, wie tief und wie gut hat man seine Leute ausgesteuert, wie ist das Know-how und wie kann man im Grunde nach auch im Third-Party-Development, wovon Sie sprechen, eine gute Dienstleistung bringen. Aber ob ich das jetzt für mich selber entwickle, gut, wir machen jetzt keine Projektentwicklung, oder für einen Dritten, ich glaube, das werden die schon in den Griff bekommen, gerade auch die Häuser, die jetzt am Markt sind. Das Thema Refurbishment im Bestand ist halt ein extrem aufwendiges und auch, ich sag mal, ein Thema, wo man viel, viel Know-how haben muss. Das klingt ja so einfach. Wenn ich Bestand habe, habe ich in der Regel Mieter. Die müssen ja raus. Das heißt, man muss ein sehr engmaschiges Mietermanagement machen. Man muss den Leuten, denen man ja erstmal seine Heimat, seine Wohnung nimmt, muss man umquartieren. Man muss die in die Lage versetzen, dass man, dass die eine neue Wohnung bekommen, dass die vielleicht Geld noch mit auf den Weg bekommen, dass sie sich einen Umzug leisten können und so weiter. Da brauchen sie ja erstmal eine gewisse Zeitspanne, um die Mieter umzusiedeln. Neue Wohnung. So. Dann haben sie meistens Bestand aus den 70ern. Und da brauchen sie wirklich extrem gute Fachleute, die wissen, wie man mit diesen Beständen umgeht. Da kann man nicht einfach mal reinsurfen und sagen, ich mache jetzt hier mal Revitalisierung im Bestand. Entschuldigen Sie bitte, das ist Blödsinn. Das geht nicht. Das ist ein ganz komplexes Thema. Da ist Neubau, Hochziehen mit neuen Materialien nicht so komplex wie Refurbishment im Bestand. Das würde ich ganz klar, wobei wir keine Projektentwickler sind, aber wir machen täglich Revitalisierungen, ich sag mal, keine Full Refurbished, aber wir machen schon viele, ich sag mal, Wohnungsmodernisierung oder auch Bestandsmodernisierungen punktuell, und wir sehen, welche Herausforderungen das sind. Mit denen muss man umgehen und die muss man auch kennen.
Aber hängt das vielleicht damit zusammen, wie wir es vorhin schon hatten, so, also gewohnt wird immer und jeder wohnt ja, dass dann jeder denkt, er kann es?
Ja, kann sein. Ich trinke auch gern Cola Zero und kenne die Rezeptur auch nicht, ne? Also von daher, weiß ich nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Deswegen kann ich ja nur davor warnen und zu sagen, schau, jeder muss sich anschauen, mit wem er in die Partnerschaft geht und wie der Track Record ist. Und das merke ich vielleicht das am Rande, auch bei neuen Anfragen institutioneller Art bei uns im Haus, die auch jetzt ein Stück weit kommen wieder. Haken, tick the box, wie lange ist man am Markt, wie ist man positioniert im Markt, wie sind die Prozesse, da guckt man jetzt nochmal genauer hin, sehr fundiert, sehr dezidiert beschäftigt man sich mit den Häusern, und das finde ich auch eine gute Entwicklung.
Ja, ist das so? Es dauert ja aber damit auch alles länger.
Ja, macht ja nichts.
Macht.
Ja, klar. Also wenn man tiefer geht prüfen will, muss man sich auch die Zeit nehmen. Ja, und es geht jetzt auch nicht nur um Pipeline und Objekte zeigen, sondern es geht jetzt auch um den Manager. Ist der in der Lage, langfristig mit der in dieser Partnerschaft gemeinsam in einem Fonds oder in einem Segregated Account die Leistung zu bringen, die man sich als institutioneller Anleger dann einkauft. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist auch Lessons Learned, und ich bin davon überzeugt, dass die Zeit auch viel eine hohe Lernkurve bei allen mit sich gebracht hat, die letzten Jahre, und das finde ich auch gut. Ja, wir kommen zu einer Normalität und zu einer weiteren Professionalisierung des Asset-Management-Marktes, und das ist doch nur von Vorteil für alle.
Mhm. Das heißt ja auch, ich brauche einen verlässlichen Partner, wo jetzt nicht alle zwei Tage der Ansprechpartner wechselt.
Ja, im besten Fall ist das so, ne?
Das haben wir ja auch sehr viel gesehen. Gut, so, jetzt haben wir einmal wieder den großen Bogen gespannt. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Insofern gucken Sie mal so auf das Jahr 2025. Wahrscheinlich sehen wir uns dann vor der Expo wieder oder kurz nach der Expo.
Freue ich mich doch.
Wir gucken mal. Ja. Und Sie müssen jetzt aber vorausschauen, damit ich Sie dann wieder konfrontieren kann.
Und was wollen Sie jetzt genau von mir wissen?
Na, wie geht's denn jetzt so weiter? Letztes Jahr haben wir ja gesagt, im dritten und vierten Quartal wird alles besser. Das passierte jetzt nicht so ganz.
Kommt auf den Betrachter an. Also im Grunde nach kann man doch eines festhalten. Der Markt hat sich einmal geschüttelt. Die Objekte und beziehungsweise auch die Schärfe im Markt ist ein Stück weit rausgegangen. Das ist auch schon mal besser. Ja? Die Asset Manager oder die Investment Manager, die gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, auch in komplexen, herausfordernden Zeiten mit ihren Anlegern, Investoren zu arbeiten, sind weiterhin am Markt aktiv. Und von daher finde ich das ja erstmal auch, ich sprach ja mal von der Katharsis, die ist ja auch ein Stück weit eingetreten, ist ja jetzt erstmal, ob sie jetzt weiter noch vollzogen wird, kann ich nicht sagen, aber es gibt zumindest eine Bereinigung im Markt. Das ist erstmal positiv. So, und jetzt kann man auf einem neuen Marktstandard aufbauen, aufsetzen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie wird das? Ja, es wird jetzt nicht der Run kommen, dass alle investieren und dass die Quoten wieder nach oben gehen und dass alle sich um Wohnimmobilien oder Residential-Themen oder Investments im Immobilienbereich, dass da eine Schlange steht, sondern es wird jetzt ein Jahr nochmal der Orientierung, der konkreteren Orientierung, das vielleicht nochmal an der Stelle. Man beschäftigt sich jetzt wieder mit Opportunitäten und mit Asset-Allokationen. Da sind wir schon mal viel weiter als vorletztes Jahr. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr auch wieder Zeichnungen sehen. Auch dieses Jahr vielleicht schon den einen oder anderen Zeichnungsschein im Bereich Wohnen, was mit den anderen Themen ist. Das vielleicht nur am Rand. Ich halte das Thema Data Center und so, da stürzen sich ja jetzt alle drauf. Halte ich für ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe auch gesagt, in Logistik werden viele noch ihr Erwachen erleben. Ja, Sie sprachen es gerade an. Ich glaube, auch da wird es noch eine Bewegung geben. Im Wohnbereich ist die Bewegung schon relativ am Ende. Und dann werden auch die Anleger oder die Investoren sehen, am Ende bedarf es einem stabilen Portfolio. Und dann wird es auch in der Zukunft wieder dazu führen, dass Investitionen kommen. Und dann werden wir im Markt auch wieder eine Tendenz nach oben oder nach oben sehen, was dann dazu führt, dass der Markt auf einem Normalniveau anspringen wird. Es wird kein Hype geben, davon bin ich überzeugt. Muss es auch nicht. Es muss Normalität reinkommen. Investitionen, Wohnen, auch die anderen Assetklassen werden sicherlich dann auch irgendwo wieder eine neue Investition erfahren. Und davon gehe ich aus. Aber die Neuorientierung wird konkreter in diesem Jahr.
Gut, das ist doch schon mal eine Aussicht. Vielen lieben Dank für den Podcast, Dominik Barton. Und ich sage bis bald, weil in diesem Jahr sehen wir uns nochmal.
Ja, vielen Dank, Frau Wagner. War wie immer sehr schön. Danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.